Yogalehrerinnen haben wir uns dem Dienst am Schüler und der Tradition des Yoga verschrieben. Um unsere Berufung zu leben, sind wir neben der Yogalehrerin oft auch Marketingstrategin, Social-Media-Spezialistin, Buchhalterin, Autorin und vieles mehr. Auf Dauer kann uns das zur Erschöpfung oder gar zum Burnout führen. Heute wollen wir über unsere bewährten Strategien und Yoga-Praktiken sprechen, die helfen können, Burnout zu vermeiden und mit dem möglichen Stress des Lehrerberufs umzugehen. Liebe Lea, gleich zu Anfang Hand aufs Herz. Hast du dich während deiner Zeit als Yogalehrerin schon mal ausgelaugt gefühlt? Und ja, und warum? Ist dir sozusagen mal die Puste ausgegangen?
Oh ja, das kenne ich gut, tatsächlich. Also es gab Zeiten, in denen ich mich völlig ausgelaugt gefühlt habe. Ja, der Druck, in diesen verschiedenen Rollen gleichzeitig zu agieren. Als Yogalehrerin, als Studioinhaberin damals auch noch. Dann muss man auch eben, wie du so schon gesagt hast im Intro, Marketing-Expertin sein. Man muss Buchhalterin sein. Aber ich bin ja auch Mama, ich bin Partnerin, Schwester, Tochter und. Und das kann sehr, sehr überwältigend sein. Und besonders anstrengend wurde es, als ich versuchte, dann alles auch noch perfekt zu machen. Ja, dann vergisst man so ein bisschen, auf sich selbst zu achten. Und ich wollte ja immer das Beste für meine Schüler bieten und gleichzeitig eben auch mein Business erfolgreich führen. Und das führte dazu, dass ich ständig in Aktion war und mir keine Zeit für Pausen und Erholung nahm. Und irgendwann habe ich gemerkt, dass ich körperlich und emotional total erschöpft war. Und das hat sich so ein bisschen auf meine Gesundheit natürlich, aber auch auf meine Fähigkeit, effektiv zu unterrichten, ausgewirkt. Und ja, es war ein langsamer Prozess des Lernens und des Anpassens. Aber letztendlich habe ich erkannt, wie wichtig es ist, auf mich selbst zu achten und Selbstfürsorge in meinen Alltag zu integrieren. Ich muss aber auch zugeben, dass ich mich manchmal immer noch schwer tue, all diese Aspekte in Balance zu halten. Ja, es ist eine stetige Herausforderung. Aber wie gesagt, ich arbeite daran, besser für mich selbst zu sorgen. Wie gehst du damit um, Tina? Wie siehst du das?
Ja, mir geht es total ähnlich. Also ich erinnere mich gerade so an diese Zeit als junge Mutter, ne? Als mein Sohn noch sehr, sehr klein war. Und das war ein totaler Spagat. Ja,
oh also, ja.
Es wurde leichter mit der Zeit.
Gut zu wissen.
Und ich denke halt immer genauso, wie wir uns in jeder Asana versuchen auszurichten, ja, und immer so unser Optimum, unsere Mitte zu finden, eine Stabilität und trotzdem Leichtigkeit bedarf es eben auch im beruflichen Leben. Ne? Also diese Ausrichtung und Anpassung muss eigentlich die ganze Zeit passieren. Wahrscheinlich geht es vielen Freiberuflern so, aber gerade dadurch, dass wir halt in diesem Service agieren, finde ich, ist es besonders wichtig, dass wir in unserer Kraft bleiben, ja, und dass wir uns immer wieder neu anpassen und unser berufliches Sein anpassen. Was mich dabei ja lebendig und energiegeladen hält, ist zum Beispiel die Abwechslung. Ich merke, ich brauche einfach Abwechslung in meinem alltäglichen Schaffen. Ja, das hilft mir total, eben nicht in so ein Gefühl von ausgelaugt sein zu kommen. Interessanterweise sind bei mir persönlich eher oft diese Routinen, die mich müde machen.
Ja, ja. Verstehe ich.
Und ich liebe es einfach, unterschiedliche Schwerpunkte und Formate zu unterrichten. Und so wird es eben nicht langweilig und ich darf mich auf ganz verschiedene Aspekte fokussieren. Und ich habe auch das Gefühl, ich nutze dadurch verschiedene Ressourcen. Und wie gesagt, nutze nicht immer nur einen Bereich, der mich dann vielleicht ermüdet. Genau, ich liebe es, diese unterschiedlichen Schwerpunkte und Formate zu unterrichten, wie ich schon gesagt habe. Und so wird es nicht langweilig. Ich bleib dabei ja innerlich lebendig und wir werden da ja noch mal ein bisschen drüber sprechen heute, denn natürlich ist auch die eigene Praxis und dieses Schülerinsein ein total wichtiger Schlüssel, um eben nicht in diese Erschöpfung zu kommen, weil das uns reflektiert, wo wir eigentlich gerade stehen. Aber darauf gehen wir auch noch mal ein. Und ich glaube, was mich in den letzten Jahren am meisten Kraft gekostet hat, wenn ich so ganz ehrlich bin, ist eben nicht das Unterrichten an sich, ne? Sondern das ganze Drumherum, über das wir ja schon auch gesprochen haben oder auch du gesagt hast, ne? Was man alles nebenbei noch so ist. Und ich habe festgestellt, vor allem dieses viele Reisen hat mich sehr viel Kraft gekostet.
Oh, das glaube ich.
Dieses auf Achse sein dauernd. Weil man beim Reisen ja wieder mit Menschen zusammen ist, ne? Und nicht so seinen persönlichen geschützten Raum hat.
Ja, ja, das verstehe ich total. Mhm.
Genau, lass uns mal schauen, was uns denn hilft. Jetzt haben wir so ein bisschen darüber gesprochen, was so die, quasi die schlechte Situation ist, ne, wenn man nicht mehr kann. Lass uns mal schauen, was uns hilft und was wir euch auch zu Hause mitgeben können, was uns in den Jahren auch getragen hat.
Also ich glaube, das Wichtigste, um Erschöpfung und Müdigkeit entgegenzuwirken, ist, dass wir uns unserer Intention bewusst sind. Wir haben immer wieder in vorherigen Folgen darüber gesprochen, ja, diese Arbeit mit der Intention, mit unserem Warum, mit unserem Sankalpa, das uns eben immer wieder in die Verbindung bringt. Und dabei meinen wir nicht die Intention, oder damit meinen wir nicht mit Intention ein mentales Konzept, sondern diese Überzeugung und den Antrieb aus dem Herzen oder dem Selbst heraus zu agieren. Ja. Und dadurch entsteht eine Unterstützung oder unterstützende Kraft, die unserem Schaffen die Mühsal nimmt und den Rücken stärkt. Es fühlt sich dann an, als würde das ganze Universum hinter uns stehen und uns bei unserem Tun den Rücken stärken. Also wir sind nicht allein. Du stehst im Kanal oder der Verbindung mit dem Yoga. Und wenn wir das Gefühl haben, alles alleine machen zu müssen, dann ist es Zeit für wahrhaftige und ehrliche Arbeit mit unserem Sankalpa. Und ja, das ist allerdings nur die Basis und sollte dein Fundament sein, auf dem du alles Lehrerin stehst. Wir wollen dir aber auch gerne noch ein paar pragmatische Tipps mitgeben.
Ich finde diese Arbeit mit dem Sankalpa so wichtig. Ja, es hat vielleicht manchmal so ein bisschen was abgedroschen ist, ne, weil man immer wieder davon spricht. Aber ich finde es wirklich, es ist die einzige Chance, um quasi wirklich so den Spirit des Yogas durch sich durchfließen zu lassen. Unbedingt. Und das hilft einfach. Das hilft uns einfach, dass es auch ein bisschen weniger um uns selbst geht. Aber da sprechen wir nachher noch drüber. Das haben wir ja noch geplant, was wir so machen, wenn es uns zu sehr um uns selbst geht oder um unser sogenanntes Ego. Hm. Aber erstmal ein ganz, wie Lea schon sagte, pragmatischer Tipp. Und zwar sind wir beide ganz große Fans davon, Schülerinnen zu bleiben. Mhm. Ja? Als Yoga-Lehrerin haben wir eine besondere Verantwortung gegenüber unseren Schülerinnen, stets unser Bestes zu geben und uns auch kontinuierlich weiterzuentwickeln. Und ein zentraler Aspekt dieser Entwicklung ist es, selbst immer eine Schülerin oder ein Schüler zu bleiben. Und dies bedeutet, dass wir unsere eigene Praxis lebendig halten und auch regelmäßig an Programmen, Weiterbildung, Workshops, Ausbildung, vielleicht auch einfach mal nur ein Retreat teilnehmen, um sich selbst als Schülerin zu nähren und auch führen zu lassen, also unterrichtet zu werden und sich eben zu überlassen in die Hände eines anderen Lehrers oder Lehrerin.
So wichtig. Wir haben eine ganze Folge darüber gesprochen, mit dieses Adhikara. Ja, unbedingt. Und du hast gesagt, die eigene Praxis lebendig zu halten. Auch das ist ein Fundament unserer Lehretätigkeit. Ja, unsere eigene Praxis ist das Fundament. Sie gibt uns nicht nur physische Stärke und Flexibilität, sondern auch mentale Klarheit und emotionale Stabilität. Also so eine lebendige Praxis bedeutet, regelmäßig auf die Matte zu gehen, neue Asanas erkunden, aber auch eben sich mit Meditation zu befassen, mit sich selbst zu befassen, eben um dieses Ego herum zu gucken, steckt dahinter, was ist da alles noch? Ja. Bücher lesen, alles Mögliche. Ja, also für mich ist die Yoga-Praxis viel mehr als nur auf der Matte zu stehen, was ehrlich gesagt in den letzten Jahren eher zu kurz gekommen ist, eben durch dieses Drumherum, wie wir vorhin gesagt haben. Yoga ist ganz viel spannend, mehr als Asana. Ja.
Als würde Asana irgendwann auch gar nicht mehr so wichtig sein, weil Asana ist so, das macht man dann jahrelang und dann hat man das so ganz gut für sich und dann geht es so an diese subtilen und feineren und tieferen spannend, oder? Arten der Praxis, oder?
Das geht mir auch so. Extrem,
Also wir machen schon auch noch Asana, aber das andere ist einfach, wichtiger geworden und hat einen größeren Part in meiner Praxis eingenommen. Ja. Und ich finde es aber auch ganz schön, weil ich weiß nicht, wie es dir geht, Lea, aber wenn ich Asana übe, dann habe ich auch schon den Anspruch, dass das vielleicht eine einstündige Praxis ist. Ja. Und ich finde, es ist manchmal viel schwerer, in den Alltag einzubauen, als eben diese kleinen Meditationseinheiten, die kleinen Pranayama-Einheiten oder vielleicht auch die Auseinandersetzung mit einem Text. Ist ja auch Teil von Praxis. Ja. Und egal auch, was du zu Hause wählst, also worauf wir hinaus wollen, ist, dass wir dich wirklich ermutigen wollen, in einer Regelmäßigkeit zu üben, ja, regelmäßige Praxis. Setze dir feste Zeiten für diese persönliche Praxis und nochmal, egal wie lange sie tatsächlich ist, wichtig ist die Regelmäßigkeit. Absolut. Und das hilft, eine ja positive Routine zu entwickeln und sicherzustellen, dass du wirklich regelmäßig dieses, ich nenne es jetzt mal salopp, Date mit dir selbst hast.
Ja, unbedingt. Und ich finde es auch manchmal, wenn man so ein bisschen diesen Anschluss verliert oder dieses Interesse, du hast vorhin auch über diese Langeweile gesprochen. Ja, und ich spreche gar nicht so sehr auf Ego-Ebene, sondern eben auch, dass man eben auch andere Schichten darunter sich mal anguckt. Mhm. Und manchmal ist es spannend, wenn man dann eben auch in die Vielfalt der Praxis reinguckt. Ja, also so verschiedene Yoga-Stile sich anguckt, Techniken anguckt, eben mal eine Weiterbildung macht oder die Praxis einfach so ein bisschen vielseitiger macht, sie eben spannend hält. Vielleicht probiert man mal ein Yin-Yoga aus oder nimmt Pranayama als Basis für die eigene Praxis für eine Weile. Oder, ja, dass man da so ein bisschen spielt auch mit dem, was da ist.
Ja, bin ich total bei dir. Und gerade dabei, was du angesprochen hast, passiert ja eigentlich automatisch dieser Aspekt von Svadhyaya, ne? Dieser Aspekt der Selbstreflexion. Also wir können unsere Praxiszeit wirklich nutzen, um in uns zu gehen, um Erfahrungen zu reflektieren. Weil letztendlich ist ja Yoga erst dann ein Wissen und ein gelebtes Wissen, wenn wir in diese tiefe eigene innere Erfahrung gehen. Ja, also das mentale Wissen, das zählt quasi nicht, jetzt etwas drastisch ausgedrückt, sondern es braucht wirklich dieses Erlebte und Erfahrene. Und die Frage, die du dir stellen kannst, ist wirklich, was lernst du über dich selbst? Ja, und welchen Herausforderungen begegnest du und wie gehst du damit um?
Ja, absolut. Und für dieses Svadhyaya braucht es eben manchmal auch diesen Aspekt des Schülerinnenseins, das wir vorhin gesagt haben. Eben wenn wir uns selbst leiten lassen, wenn wir an Programmen teilnehmen, in Retreats gehen, Weiterbildungen machen, wo wir uns eben wieder mit uns selbst beschäftigen müssen, mit unserer Praxis, mit unserem Sein eigentlich. Neues Wissen erwerben, alte Techniken vertiefen, Inspiration für den Unterricht auch finden und. Also das geht für mich alles einher. Also es gehört alles zusammen.
Genau. Ja, genau. Und dieses einfach mal an einem Workshop oder einem Retreat teilzunehmen, ist Gold wert. Weil natürlich bietet es dir eine intensive Lernmöglichkeit, aber eben auch diese Auszeit. Und ich finde Auszeiten, egal wie wir sie angehen, wenn wir einmal die Routine durchbrechen, bekommen wir immer wieder einen neuen Blick auf uns, auf das Yoga, auf vielleicht auch die Art und Weise, wie wir es weitergeben und. Also das hilft unglaublich, auch in bestimmte Themen nochmal tiefer einzutauchen und eben diese neuen Perspektiven zu gewinnen.
Absolut, da bin ich total bei dir. Und andere Menschen bringen ja auch andere Sichtweisen manchmal auf Sachen und dann sieht man Dinge nochmal neu. Ja? Und ich finde es ja auch, ich bin ein großer Fan von Lehrerausbildungen. Ich habe ja schon einige Lehrerausbildungen gemacht tatsächlich. Und ich glaube, dass auch selbst wenn du eine Ausbildung abgeschlossen hast, können zusätzliche Yoga-Lehrerausbildungen vielleicht auch in anderen Stilen oder Traditionen eben deine Erkenntnisse erweitern und auch vertiefen. Ja, ich habe tatsächlich im Hatha-Yoga eine Ausbildung, Yin-Yoga, Anusara-Yoga habe ich dann mein Zuhause gefunden auch. Aber auch die Anusara-Yoga-Ausbildung habe ich mehrmals gemacht und habe jedes Mal so viel Neues für mich mitgenommen. Ja, neue Blickwinkel, neue Aspekte, neue Themen, die ich vorher davor vielleicht gar nicht greifen konnte noch. Und ja.
Ja. Ja, und es ist ja so schön, dass heutzutage auch ganz viel so weiterbildende Trainings für Lehrer angeboten werden. Früher war das ja nicht so. Da musste man bei jeder Ausbildung mit der Basis anfangen.
Das stimmt.
Und ich finde, es ist so ein Geschenk, dass man jetzt diese intensiven, ob es jetzt Wochenenden sind oder ne, du bietest ja auch Online-Kurse an. Ich biete diese kompakten Wochenenden an, wo es immer noch mal in die Vertiefung eines Themas geht. Und natürlich bieten wir das an, weil wir selber in den Genuss dessen gekommen sind und es als sehr wertvoll erachtet haben. Ja, also Dann können wir auch gleich nochmal ganz kurz diesen Aspekt der Möglichkeit von Online-Kursen besprechen, ja, weil wir haben jetzt die Möglichkeit. Es ist einfach eine zunehmende Verfügbarkeit von Online-Ressourcen da und es macht es sehr, sehr viel leichter, auch mal an der Weiterbildung teilzunehmen. Ich bin ein großer Freund davon, dass man dann auch live an der Weiterbildung teilnimmt, weil der Austausch ein anderer ist, ja. Aber selbstverständlich können auch On-Demand-Programme so, so, so wertvoll sein, weil uns diese Flexibilität erlaubt, neue Techniken und Wissen einfach ganz bequem von zu Hause und im eigenen Zeitrahmen zu erlernen. Das ist einfach ein Geschenk.
Absolut, für mich auch. Absolut. Und auch bei Lehrern, die man sonst nicht erreichen würde. Ja, das haben wir ja auch schon in einer vorherigen Folge besprochen. Und durch diese ständige Weiterbildung bleibt unser Wissen frisch und aktuell. Ja, vieles verändert sich ja auch. Also man lernt neue Ansätze und Techniken, die man im Unterricht auch integrieren kann. Und das bereichert nicht nur die eigene Praxis, sondern eben dann auch die unserer Schüler. Also diese Vertiefung des Wissens ist ein Win-Win für alle.
Total, total. Und dieses Wissen, diese Vertiefung des Wissens, ne, ist ja auch etwas, was passiert dadurch, dass wir Menschen begegnen bei diesen Weiterbildungen. Ne? Dass das wir in Kontakte mit anderen knüpfen. Also durch Teilnahme an Programmen und Weiterbildung knüpfst du wertvolle Kontakte zu anderen Yoga-Lehrerinnen und anderen Praktizierenden. Und diese Netzwerke bieten eine unglaubliche Unterstützung, eine unglaubliche Inspiration und natürlich auch nochmal neue Möglichkeiten von zum Beispiel Zusammenarbeit.
Ja, finde ich auch. Ja. Machen wir ja auch.
Oder? Eben.
Ja, und auch dieses persönliche Wachstum, oder? Also wenn man Schülerin bleibt, fördert das unser persönliches Wachstum und die spirituelle Entwicklung. Das haben wir ja jetzt ein paar Mal gesagt. Und es hilft uns, offen zu bleiben, neugierig zu bleiben und auch sich ständig zu verbessern und auch nach diesem Verständnis zu streben. Also ich glaube, es ist sehr verbindend. Es gehört,
total.
Das persönliche Wachstum nährt die Kula. Ja,
also unbedingt und dient allen. Ja, und wir kommen ja aus der tantrischen Philosophie und da ist es ja Teil, da ist die Kula ein Teil. Also du hast irgendwie das Individuum, du hast das Universelle und die Community oder die Kula ist eben das Bindeglied, ja. Und wir lernen wahnsinnig viel durch das Gegenüber, selbst wenn uns das Gegenüber mal triggert oder so, ja. Aber ohne diesen Blick des anderen würden wir einfach nur die Hälfte von uns wissen.
Genau.
Ja. Ja. Also ich mag das auch total gerne, auch wenn wir als Yoga-Schaffende auch manchmal ganz froh sind, wenn man dann so seine 5 Minuten für sich hat. Und trotzdem gehe ich immer wieder in die Auseinandersetzung mit Menschen, weil es einfach extrem lehrreich ist. Wenn wir mit der richtigen Einstellung drangehen, wenn wir mit dieser Offenheit drangehen. Ja, vorbereitend auf unsere heutige Folge, ne, hast du auch noch von dieser Vorbildfunktion gesprochen. Also indem du deine eigene Praxis pflegst und dich kontinuierlich weiterbildest, setzt du auch ein starkes Beispiel für die Schülerinnen. Also es hat ja dann auch sowas Integeres, ne, wenn wir das Yoga wirklich auf diese Art und Weise leben und diese Energie mitbringen, kann das eine unglaubliche Inspiration für die Schülerinnen sein. Und du zeigst ihnen, dass du das Lernen ein lebendiger Prozess ist und dass es wichtig ist, sich selbst zu pflegen, sich selbst weiterzuentwickeln.
Ja, ist vor allem auch ein lebenslanger Prozess. Es hört nicht auf. Und wir haben jetzt sehr, sehr viel über diese Verpflichtung des Schülerinnenbleibens gesprochen, weil es eben ein wesentlicher Bestandteil des Lebens und des Lehrens als Yoga-Lehrerin ist. Und es nimmt eben auch diesen Stress raus, so ein bisschen. Ja, vielleicht bringt es auch ein bisschen Stress rein, ich weiß es nicht, aber es ist schön, das Ganze so ein bisschen verteilen zu können. Eben auch sich mit anderen auszutauschen, Inspiration zu holen, ohne dass man ständig in sich selbst danach suchen muss, ja. Es ermöglicht uns, unsere Praxis zu vertiefen, unser Wissen zu erweitern und inspiriert uns eben, stets unser Bestes zu geben. Und indem wir stetig lernen und wachsen, können wir unseren Schülerinnen die bestmögliche Unterstützung und Anleitung bieten.
Ja, genau. Also was halt meiner Meinung nach diesen Stress wirklich rausnimmt, wenn wir dieses Schülersein leben, ist, dass wir bei ganz nah an uns dran sind,
ja,
viel schneller unsere Grenzen spüren, dass wir uns auch unsere eigene Quelle oder Ressource, wie sagt man, die wird zugänglich dadurch. Ja,
absolut.
Ansonsten habe ich das Gefühl, man unterrichtet irgendwann nur noch aus so einem, aus dem Kopf und aus dem Ich heraus und nutzt aber nicht diese Chance, aus dem Herzen und aus einem ja, einer universellen Energie und Kraft heraus zu unterrichten. Und das ist genau das, was ich glaube, was uns Stress und Druck nimmt und uns wirklich hilft, eben nicht in diese, wie wir am Anfang gesagt haben, Erschöpfungszustände zu kommen.
Ja, bin ich absolut bei dir. Ja. Wir haben uns auch ein paar Gedanken gemacht zu diesen ganzen Business-Aspekten, die uns helfen können, in unserer Kraft zu bleiben und eben diesem Strudel von Stress und Optimierung zu kommen. Ja, und zum einen haben wir uns überlegt, dass es eben Sinn macht, nicht immer auf jeden Trend aufzuspringen. Ja, es kann entlasten, deine Nische zu finden und zu pflegen auch. Bleib bei deinen Stärken. Fokussiere dich lieber auf 1-2 Projekte als auf 5 gleichzeitig. Und werde zur Expertin in deiner Richtung und in einem Schwerpunkt vor allem. Als von allem ein bisschen anzubieten. Ja, das macht es eben auch, dass die Welt so offen geworden ist oder dass wir eben all diese Online-Aspekte haben, dass es manchmal schwierig ist, eben nicht überall gleichzeitig sein zu wollen.
Ja, und ich denke aber auch dadurch, dass es so viele Yoga-Lehrerinnen da draußen gibt, wenn du in einer Sache Expertin bist und richtig gut bist, dann wirst du sehr, sehr lange auf diesem Yoga-Markt überleben. Ja, weil Menschen dich suchen als diese Expertin, als jemand, der sich wirklich mit einer Sache total auseinandergesetzt hat. Ja. Also es wäre auch so ein kleiner Business-Tipp.
Würde ich auch sagen. Das ist ja auch was, das du schon hast. Nicht etwas, das du dann noch zusätzlich dir stressig aneignen muss, sondern etwas, das schon als Basis dient. Ja.
Ja, und dann sind wir auch total der Meinung, dass es wirklich wichtig ist, ab und zu das eigene Angebot ja wie unter die Lupe zu nehmen. Wie viel musst du wirklich arbeiten, um davon leben zu können oder um eben das Geld generieren zu können, das du einnehmen möchtest, ja? Und deswegen schau dir deine einzelnen, ich nenne es jetzt mal Produkte an. Wie viel musst du investieren und was geben sie zurück? Was musst du an Kraft und Zeit reinstecken? Und wie ist dann der Output? Also solch eine Betrachtung lässt dich besser mit deiner Energie haushalten und gibt dir womöglich dann vielleicht auch wieder mehr Zeit und Freiraum für ja, das Leben und deine Interessen.
Mhm. Ist wie ein Frühlingsputz. Sagt ihr auch Frühlingsputz in Deutschland?
Wir sagen das auch.
Schön. Und was mir auch super wichtig ist, ist dieses auch mal nicht erreichbar zu sein. Das ist mir jetzt dieses Wochenende, dieses lange verlängerte Wochenende, das wir vor kurzem hatten, wieder aufgefallen. Ja, wir haben ja bereits über den Umgang mit sozialen Medien gesprochen in einer früheren Folge. Und wie wichtig es ist, zu pausieren. Pausieren. Und grundsätzlich empfehlen wir dir Sonntage einzulegen. Es muss ja nicht Sonntag sein, auch wenn es mal ein Montag ist. Aber einfach ein Tag, an dem du nicht erreichbar bist. Ja, E-Mails können warten, Anfragen auch. Die können auch am nächsten Tag bearbeitet werden und. Und es ist wichtig, dir unbedingt einen Tag Pause in der Woche zu gönnen. Pausen, meine Lieben. Ich muss mir das selbst sagen. Ich sage das extra total. Ein paar Mal laut.
Ich fühle mich total ertappt bei diesem Punkt, den wir besprochen haben, weil ich fast jedes Wochenende arbeite und es ist wirklich schwer. Also ich fühle mit jedem, es ist so schwer, einen Sonntag und diese Energie des Sonntages unter der Woche einzulegen, weil natürlich klingelt dann doch das Telefon oder es gibt eben Dinge, die auch außerhalb unseres Yoga-Business organisiert werden wollen. Mhm. Und das ist einfach wirklich schwierig. Aber ich habe festgestellt, wenn ich da nicht drauf achte, dann werde ich einfach müde. Ja. Weil natürlich braucht unser Körper, Geist-System Zeit zu regenerieren, egal wie viel Freude er am Schaffen hat. Das ist einfach total wichtig. Also deswegen kommen wir auch schon zum nächsten Punkt. Ne? Also plane dir unbedingt auch Erholungszeit ein oder manche Unterrichtseinheiten brauchen auch eine Zeit der Nachbereitung, ja, wo du Zeit hast, das nochmal so sacken zu lassen und zu schauen, was habe ich eigentlich letztes Wochenende unterrichtet und gemacht. Also setze die Termine in den Kalender, die dir Zeit geben, um wirklich mit dir zu sein. Entweder für deine eigene Praxis, alles, was du sonst gerne machst und dir Kraft gibt, alles, was dir Freude bereithält, kriegt einen Termin, kriegt einen Platz in deinem Kalender. Klingt so ein bisschen komisch, ne? Aber ansonsten ist der Kalender, ich kenne das von mir, schwuppsdiwupps voll und da ist nicht mehr viel Zeit für irgendwas anderes.
Kenne ich auch sehr gut. Man sollte sich auch immer wieder diese Fragen stellen. Was im Leben schenkt mir Kraft? Was schenkt mir Freude? Ja, und manchmal ist es ja nicht immer die Zeit auf der Matte, sondern die Natur. Musik, Tanzen, Freunde, Kino, was auch immer, dir Freude bereitet und dir das immer wieder auch nimmst, diese Zeit dafür. und auch Urlaube einplanen, Auszeiten einplanen. Du weißt am besten, du kennst dich am besten und wirst über die Jahre auch herausfinden, wann du Pausen benötigst. Und wir wissen mittlerweile, oder vor allem du auch, Tina, ja, nach Retreats, nach langen Trainings, nach diesen Wochenenden weg von zu Hause, Workshops und, dann planst du dir, glaube ich, auch immer so ein paar Tage für dich ein, oder?
Ja, genau. Also ich versuche immer wirklich, wenn ich weiß, das sind so ganz intensive Formate, wo ich irgendwie so in so einem Tunnel bin währenddessen, dass ich danach so ein paar Tage brauche. Es gibt wie so ein, ich sag manchmal, das ist wie so ein Kater. Klingt jetzt ein bisschen komisch, ja?
Spannend.
Aber es ist wie so ein Kater, wo ich merke, ich habe einen so einen totalen Energieabfall. Und meistens ist es nicht der Tag danach, sondern erst der Tag zwei. Und da fühle ich mich fast so ein bisschen, also ich will nicht sagen depressiv, aber es hat so was ganz Gedämpftes und ich bin sehr, sehr müde. Und ich weiß das mittlerweile und deswegen weiß ich, Tag zwei nach so einem Retreat habe ich einfach überhaupt nichts vor, außer vielleicht mir eine Massage oder sowas zu buchen, zu gönnen. Also mich auch, mir auch dann so ein bisschen Nahrung von außen zu holen sozusagen.
Ja.
Ja, und ich glaube, das ist aber sehr wichtig, dass man das weiß, wie man da funktioniert und wie der eigene Energiehaushalt sich wieder am besten ausbalanciert. Und ich versuche das wirklich auch schon in meiner Jahresplanung zu berücksichtigen, dass ich weiß, okay, da hast du Retreat oder Training, also müssen die Tage danach, die blocke ich gleich, da habe ich eine Farbe für, das wird im Kalender gleich markiert.
Mega, ja. mega inspirierend. Ja, man ist ja sehr leer nach so einem Training. Man ist so stark im Außen und wird so stark beansprucht auch, muss man sich wieder auffüllen. Genau, wichtig ist es auch, dass man eine Balance findet zwischen Struktur und Raum für Kreativität. Ja, es ist das Bemühen und der Gleichmut, was uns auf unserem Weg voranbringt. Es braucht immer beides.
Ja, und dann bin ich auch ein ganz großer Freund, wirklich zu gucken, wo ich quasi Druck empfinde, ja, und Druck rauszunehmen. Also ich möchte wirklich allen Yoga-Lehrerinnen da draußen sagen, die so wie Lea und ich manchmal zum Perfektionismus neigen, ich sag das jetzt mal so, du bist gut genug. Ja, wir geben alle unser Bestes und das reicht. Also erforsche wirklich, warum du dir vielleicht Druck machst und was genau es ist, was dir dann die Energie raubt oder was dir ein Gefühl von Enge oder Stress vermittelt. Also wirklich geh in dieses Svadhyaya zurück, in dieses Erforschen. Was ist so der Kasus Knaxus? Was ist der Punkt, der dir Energie nimmt? Und so lernst du dich wirklich besser kennen und kannst dann eben viel, viel besser mit deinen Energieressourcen haushalten.
Ja, das stimmt. Svadhyaya. Ja.
Also sagst du dir wieder so, selber?
Ja. Pausen, das muss ich laut sagen. Aber ich glaube, meine Favoriten, um Stress abzubauen, neben meiner persönlichen Yoga-Praxis und Meditation natürlich, sind auch ganz andere Dinge. Es muss ja nicht immer im Yoga gesucht werden. Ja, also bei mir ist es zum Beispiel die Natur. Insbesondere meine Zeit im Garten. Also mich mit Mama Erde zu verbinden und ihr zu dienen in dem Moment auch, hilft mir enorm, meinen Geist zu beruhigen und meinen Körper zu entspannen. Was so ein bisschen paradox klingt, weil ich nach der Gartenarbeit oft sehr, sehr verspannt bin. Aber ja, man kann manchmal ganz nah diese Dinge suchen, wo man Stress abbauen kann. Zum Beispiel kuscheln mit meiner Tochter. Ich kann wirklich förmlich spüren, wie mein Oxytocinspiegel steigt. Das bringt diese Ruhe, diese intrinsische Freude. Das ist wow. Also das kann ich wirklich wortwörtlich spüren, tatsächlich. Und was du schon gesagt hast, Tina, ist dieser Austausch. Ja, mich einmal in der Woche mit dir auszutauschen, mit anderen Yoga-Lehrern auszutauschen, mit der Yoga-Community auszutauschen. Ich finde das sehr, sehr bereichernd und sehr erhebend. Ja, es gibt Kraft, es gibt Zuversicht, sich mit Gleichgesinnten auszutauschen. Ja, wie siehst du das, Tina? Was sind deine Methoden, um Stress abzubauen? Nebst Yoga natürlich.
Ja, ich dachte gerade so, ja, kuscheln ist bei mir leider nicht mehr. In der Pubertät wird nicht mehr so viel gekuschelt. Ist eigentlich schade. genau, also was... Also du hast die Sachen, die du gesagt hast, da kann ich total zustimmen. Und was... für mich so ein Schlüssel ist und was mir auch erst ein bisschen später bewusst wurde, nachdem ich schon einige Jahre unterrichtet habe, ist, dass ich unbedingt Zeit für mich und mit mir alleine benötige. Also ich brauche das Alleinsein. Ja, und das klingt manchmal so ein bisschen komisch, aber wir sind so viel mit Menschen zusammen, dass ich einfach eine Art Menschenpause brauche, nicht weil ich nicht gerne mit Menschen zusammen bin, sondern weil ich mich dadurch wieder viel deutlicher spüre und mich dadurch eben auch besser erholen kann. Und manchmal ist es dann gar nicht so wichtig, wie ich diese Zeit nutze, in der ich alleine bin, sondern dass ich einfach alleine bin. Also manchmal, werden auch noch so ein paar Dinge zu Hause organisiert oder so. Aber auch das kann mich tatsächlich in dem Moment erholen. So ganz einfache Arbeiten, wo ich nicht im Output sein muss, wo ich mir nicht irgendwas Neues einfallen lassen muss, keinen Text schreiben oder. Ja, also dieses mit mir sein und ganz simple Dinge tun. Was mir auch hilft, ist zum Beispiel neben der eigenen Praxis einfach in Sport zu gehen. Ja, manchmal vernachlässigen wir das als Yogis so ein bisschen, aber mir tut das total gut. Ich habe dann so einen Kurs hier um die Ecke und da gehe ich gerne hin und die Lehrer sind super nett und das ist was ganz anderes als das, was ich sonst mache. Es ist wirklich so Krafttraining und so und ich kann da unglaublich gut abschalten und liebe es einfach nur zu machen, was der sagt.
Mega.
Ja, also auch das ist ein totaler Erholungswert und wie du schon gesagt hast, die Natur ist einfach sehr dankbar. Die nimmt alles auf und hält uns gleichzeitig. Und da in Berlin die Natur nicht ganz so zugänglich ist, der Park ist nicht so die Natur, die es wirklich bringt für mich, ja, versuche ich einfach alle Urlaube so zu planen, dass ich sie in der Natur verbringe und wirklich in einem Ort, wo ich in der Natur sein kann und wo nicht so viele Menschen, nicht so viel Trubel ist. Und das ist dann auch wirklich eine Energiequelle, von der ich dann auch Wochen danach zehre.
Ja. Ja, oder? Kann ich so nachvollziehen, dieses Alleinsein. Ich brauche das auch immer. Ich denke immer, ich bin irgendwie ein bisschen asozial manchmal, aber ich brauche diese Zeit, um aufzuhören.
Ja, ich denke, das ist wieder die Balance, weil wir so viel auf Menschen eingehen. Ja. So viel. Du hast es auch mal ganz schön gesagt, ne? Wir sind die ganze Zeit am Beobachten und Spüren und schauen, was können wir noch besser machen, um noch besser zu dienen. Und wenn du dauernd am anderen bist, ist doch klar, oder? Dass wir irgendwann so alles zurückholen müssen.
Ja.
Und für mich hat dann auch nochmal dieser Aspekt von diesem Zurückziehen der Sinne, das Pratyahara, einen ganz anderen Aspekt bekommen, ja? Dass wir wirklich die Augen nach innen fallen lassen, die Ohren nach innen entspannen, ja? Die Zunge entspannen, weil wir nicht mehr sprechen, nicht mehr senden müssen. Ja? Können wir auch noch mal drüber sprechen.
Hatten wir, glaube ich. Hatten wir eine Folge über Pratyahara?
Hatten wir schon ein bisschen. Ja, genau. Ja. Stimmt.
Wow, also cool, da haben wir ganz, ganz viel gesprochen. Ich glaube, zum Abschluss dieser Episode, lass uns so ein paar abschließende Gedanken, ein paar letzte Tipps mit auf den Weg geben, bevor wir dann einen Abschluss finden.
Ja, genau. Vielleicht fangen wir mal mit der Basis an. Also denkt daran, wie wichtig es ist, eure Intention im Auge zu behalten und euch regelmäßig Zeit für Selbstfürsorge zu nehmen. Da haben wir auch eine ganze Folge von, wie ihr euch um euch selbst kümmern könnt. Ja, werdet ihr deines Warum, also wirklich deines Sankalpas bewusst und es sollte dich stets leiten und stets dein Mantra und dein Fundament sein.
Ja, dein Leuchtturm. Dann finde eine Balance zwischen Struktur und Kreativität in deinem Arbeitsalltag. Ja, das gibt dir Stabilität, aber eben auch Raum für Innovation.
Ja, dann sind wir beide total überzeugt davon, dass es so wichtig ist, Grenzen zu setzen. Darüber haben wir in einer ganzen Podcast-Folge gesprochen. Lerne, Nein zu sagen und deine Grenzen zu respektieren. Plane bewusst Erholungszeit ein. Und sei nicht immer erreichbar. Deine Gesundheit und dein Wohlbefinden sind entscheidend.
Und vergiss nicht, immer Schülerin zu bleiben. Auch dazu haben wir eine Podcast-Folge gemacht. Wir haben heute ganz, ganz viel darüber gesprochen. Nutze jede Gelegenheit, dich weiterzubilden und neue Inspiration zu finden. Und das hält deine Praxis lebendig und deine Motivation hoch.
Genau, und last but not least, Freude und Energiequellen auch außerhalb des Yogas. Also suche dir Aktivitäten außerhalb des Yoga, die auch Freude schenken, die dir Energie bringen. Ja, das kann Zeit in der Natur, Musik, Tanzen, alles, was wir schon gesagt haben, sein. Oder einfach Zusammensein mit Freunden oder einfach ein Zusammensein mit dir selbst.
Oh, das klingt so wunderbar.
Ja.
Wir hoffen, dass diese Episode dir einige wertvolle Impulse gegeben hat, wie du mit Stress und möglichen Erschöpfungserscheinungen umgehen kannst. Und denk daran, dass du nicht alleine bist. Ja, es gibt ganz viele Wege, es gibt immer Wege, Unterstützung zu finden und neue Kraft zu schöpfen. Bleib unbedingt dran, bleib in deiner Kraft und vergiss nicht, die Freude am Yoga und am Unterrichten zu bewahren.
Abschließend, Lea, hast du noch was hinzuzufügen, bevor wir schließen? Hast du noch etwas?
Also ich möchte mich sehr gerne hier an dieser Stelle mal bei unseren Zuhörerinnen und Zuhörern bedanken. Ja, eure Unterstützung und euer Feedback bedeuten uns super viel. Wir lesen all eure Nachrichten, wir freuen uns über jede einzelne davon. Und genau, vergesst nicht, Selbstfürsorge ist kein Luxus, sondern eine Notwendigkeit. Nehmt euch also immer die Zeit für euch selbst, denn nur so könnt ihr auch für andere da sein.
Ja, genau. Und wenn ihr noch mehr über unsere Tipps und Strategien erfahren möchtet, schaut euch unsere anderen Episoden an und meldet euch auch sehr gerne für unsere Newsletter an, dann werdet ihr nichts verpassen. Bis zum nächsten Mal. Danke euch.